Hallo Michael und
Hallo
hallo
Karina.
Andreas. Wir sind heute mal zu dritt und haben einen Gast eingeladen, weil wir wieder ein sehr interessantes Thema haben. Wir reden heute bei unserem QM-Talk über ISO und Mitarbeiterwiderstand. Und dazu haben wir uns den Andreas eingeladen. Der Andreas gehört zu Die Perspektur. Und ja, wir freuen uns mit dir, Andreas, heute unser Audio zu haben.
Vielen
Hallo
Dank, Karina.
Andreas.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Michael, hallo Karina.
Ja, klingt nach einem spannenden Thema. Würde mich jetzt mal interessieren, wo um alles in der Welt kann es denn im QM einen Mitarbeiterwiderstand geben? Und wie erkenne ich den und wie kriege ich das gelöst und wie geht das Thema ran? Und klär uns auf, lieber Andreas.
Ja, ne, ist unvorstellbar erscheint es,
Ja,
dass Menschen gibt,
ja.
die sagen, ISO, nicht nur kenne ich nicht, sondern vielleicht sogar mag ich nicht. Das ja dann.
Oder noch schlimmer, will ich nicht. Ja,
Ja, ja.
es gibt ja kenne ich nicht, mag ich nicht und will ich nicht. Und ich glaube, so über
Oh.
die will ich nicht, sollten wir uns mal in aller Ruhe unterhalten und mal gucken, wo das denn so herkommt und was man dagegen unternehmen kann.
Genau, also das hast du gut zusammengefasst. Es geht wahrscheinlich am ehesten um die will ich nicht. Die Person, die im Unternehmen, in der Organisation vielleicht Widerstände leisten gegen irgendwelche Einführungen oder auch arbeiten mit irgendwelchen Normen. Da würde ich auch schon am Anfang beginnen, so den ersten Unterschied oder die erste Unterscheidung, nicht Unterschied, aber eine Unterscheidung zu machen. Wenn wir über Mitarbeiter und Widerstände reden, dann rede ich auch immer von Change Management. Ich meine, die Zuhörer wissen es nicht. Wir bei Die Perspektur sind eine Agentur, die sich mit Change Management beschäftigt. Das heißt, ich selbst bin jetzt nicht hier als QM-Experte oder auch ISO-Experte oder Auditor oder was es alles gibt. Man kommt natürlich in der Welt damit in Kontakt, auch als meiner Tätigkeiten der Beratung komme ich immer wieder damit in Kontakt. Ich kenne auch Dokumentenlenkung. Als Software-Consultant habe ich auch eine Zeit lang dokumentengelenkte Systeme zumindest implementiert. Und das heißt, was jetzt ein Prüfer ist, ein QM-Prüfer und was ein Geltungsbereich ist, das ist mir alles bekannt. Und eigentlich auch habe ich das immer als ganz sinnvolle Maßnahme empfunden, wenn ich doch Mitarbeitender bin und jetzt irgendwo wissen will, was geht denn hier so ab, was muss ich beachten in diesem Laden, dann ein System zu haben, das genormt ist, wo ich mich dann zurechtfinden kann, kommt ja erstmal, das ist ja eine gute Idee. Na?
Auf jeden Fall.
Trotzdem war es dann schon bei mir in der Beratung oft so, dass nicht jeder Mitarbeiter uns mit roten Rosenblättern den Weg geebnet hat, wenn wir gekommen sind. Das
Nicht?
war ab und zu
Echt?
sogar, muss ich
Komisch.
sagen, schwierig, die Leute zu motivieren, dann auch anzufangen, sich für solche Themen mit zu interessieren. Das hat natürlich viele verschiedene Gründe. Ne? Meine, wir haben ja auch alle immer viel zu tun und Arbeitsverdichtung, was dazu gehört, das ist so einer der Gründe. Das ist so die große Masse der Mitarbeitenden hat vielleicht auch gar nicht wirklich die Zeit, in dem Moment, wo wir jetzt um die Ecke kommen, denken, hey, jetzt machen wir hier mal was im Qualitätsbereich, dass die dann sagen, mega, habe ich nur drauf gewartet. Das ist so eine große Masse, die erstmal gar nicht in Bewegung gesetzt werden kann, um sich für so ein Thema zu begeistern. Aber es gibt natürlich dann auch die, die es mitbekommen und vielleicht auch im Laufe der Projektarbeit. Das ist so das Erste, was man in einem Change-Prozess dann eben macht. Die Leute in Bewegung versetzen, den Laden in Bewegung versetzen und einen gewissen Impact erzeugen, sodass jeder versteht, okay, da geht was vor sich und das, was da vor sich geht, das betrifft mich. Das ist so die erste Aufgabe, die ich zu tun habe.
Nicht,
Wenn man das dann auch mal geschafft hat, dann gibt es tatsächlich Leute, die sich wehren. Ja, dann ist es denen auf einmal nicht mehr egal und das bedeutet nicht immer nur Positives.
also ich glaube auch so, dass das Erste ist, das hast du ganz gut beschrieben. Also natürlich, ja, wir sind externe Berater. Jeder freut sich, wenn wir ins Unternehmen kommen. Der berühmte rote Teppich, die Kaffeetasse mit dem Kaffeekrämer und dem Schuss, Milch steht bereit und das Essen bestellt, alles. Ich weiß aber genau, was du meinst. Nicht jeder ist immer richtig begeistert davon, weil meistens oder in den meisten Fällen, wenn wir reinkommen, so merke ich es zumindest bei mir, und das ist ja bei dir sehr ähnlich, hat es was damit zu tun, dass irgendwelche Veränderungen anstehen. Also, dass irgendwelche Prozesse angepasst werden müssen, dass ein Dritter kommt und schaut sich mal an, was man denn da so tut und vielleicht dann halt auch mal kritisch hinterfragt, warum machst du das denn so? Und dann die Antworten mit, ja, haben wir immer so gemacht und mein Vorgänger hat mir das mal so erklärt, deswegen mache ich das auch noch so. Das sind ja so die Klassiker, die wir irgendwo alle feststellen. Und da ist, glaube ich, der erste Punkt ganz wichtig, du musst die Mitarbeiter abholen und mitnehmen. Du musst reingehen, du musst erklären, was du vorhast, was du machst. Du musst die persönlich kennenlernen und du musst die in irgendeiner Art und Weise abholen. Wenn du die überfährst mit irgendwelchen Dingen, hast du, glaube ich, komplett verloren. Oder wie seht ihr das? Wie siehst du das?
Also ich finde das genauso. Mein Vorgehen ist ja meistens, wenn der größte Widerstand ist, lasse ich sie erstmal erzählen. Also ich komme gar
Ja.
nicht von der QM-Seite, sondern ich höre mir erstmal an, was sie zu sagen haben. Also wie sie es empfinden, was ihre Aufgaben sind, höre mir. Man ist ja auch so ein bisschen so ein, im QM-Bereich, finde ich, so ein kleiner Seelsorger, jemand, der sich auch die Problemchen anhört. Also so. Kenne ich das und da du nickst, kennst du es sicherlich auch. Also ich mache immer, ich höre mir das an, ich lasse mir das erklären, ich lasse mir auch erklären, warum das so ein Widerstand ist oder warum man das denn anders macht. Und meistens in diesem Gespräch, finde ich, kommt man manchmal schon an die Person dran, weil man ihnen zuhört. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn ich zuhöre, dann erfahre ich schon unheimlich viel und kann dann auch im Gespräch schon mal auf den Grund gehen oder finde einen Weg zu diesem Mitarbeiter, der dort Widerstand hat. Es gibt natürlich aber auch die Problemfälle, sage ich jetzt mal. Da hilft auch das Zuhören und das Liebsein und die ganze Verständnis zu haben nicht aus.
Du meinst die, wo die Bürotür zugeht, wenn du ins Unternehmen reingehst?
Ja, genau, die meine ich. Die dann verschwunden sind oder die einen mit ganz komischen Blicken angucken. Das ist ja die schon wieder. Genau, die meine ich ja.
Naja. Aber das ist schon mal sehr gut, Karina. Also du hast einen der wichtigen Punkte angesprochen. Das ist Zuhören, weil man muss einfach wissen, dass zu einer Kommunikation Zuhören auch mit dazugehört. Kommunikation ist nicht nur einseitige Beschallung, sondern es ist eben auch Zuhörung. Und es ist ein großer Fehler, wenn man in einer bestimmten Phase einer Veränderung eben nur redet und nicht zuhört. Das heißt, in der ersten Phase, wo man die ganzen Leute mal in Bewegung versetzen möchte, klar muss man es schaffen, denen überhaupt zu erzählen, dass da etwas ist und dass sie sich dafür interessieren sollen. Natürlich muss sich nicht jeder gleich, es gibt dann die Menschen, die müssen wirklich mitarbeiten. Es gibt ja irgendjemand, der muss die Anweisung schreiben und andere müssen sie dann lesen. Es sind unterschiedliche Aufgaben, die da auf einen zukommen, aber das muss erstmal verstanden werden. Aber wenn es verstanden wird, ist es immer wichtig, irgendeinen Raum zu schaffen, in dem man dann auch seine Sorgen, die man dann auf einmal hat, loswerden kann. Also man muss sich da schon ein bisschen zumindest drum kümmern, was ist denn jetzt die Meinung aus dem Unternehmen, und einen ganz klar definierten Raum schaffen, dass man diese Sorgen auch äußern darf. Und das ist auch gut, wenn man sich dann mit den Menschen da zusammensetzt, speziell zu dem Thema, weil es genügt nicht, also dieser klassische Spruch, den kennt man auch, wenn der Chef sagt, meine Tür steht euch immer offen, so, dann wundert man sich, dass keiner durchgeht und es trotzdem schlecht läuft. Also man muss schon auch aktiv was dafür tun, nicht nur sagen, komm halt, wenn du was hast. Deswegen ist Zuhören ist ganz gut, ne? Auch Kommunikation insgesamt, das ist auch etwas, was jetzt auch unabhängig von der Qualität ganz, ganz vielen Projekten leider ein bisschen zu kurz kommt, weil Kommunikation, das ist einer meiner Lieblingssprüche in der Beratung, ist immer, Kommunikation ist Wertschätzung. Klar. Weil dann fühlen sich die Leute irgendwo vielleicht verstanden, die haben ein Bedürfnis nach Wissen, die wollen wissen, was bedeutet das für mich, wenn da jetzt auf einmal die Carina oder der Michael als externe Berater kommen und sagen, nächste Woche setze ich mich mal mit dir zusammen, dann gucken wir mal auf deinen Prozess. Da gehen auf einmal die Warnleuchten an, dann will man wissen,
Genau.
was geht da vor sich, warum geht es da vor sich. Und diese Warnleuchten, die da angehen, kann man abfangen, indem man einfach mit den Leuten rechtzeitig und gut redet. Na? Und deswegen ist Kommunikation schon Wertschätzung der Menschen gegenüber, die es dann auch betrifft, die dann am
Genau.
Ende des Tages das dann auch tun müssen. Also es ist schon mal ganz gut, wenn man da die Kommunikation, Karina, so gut unter Kontrolle bekommt. Ne?
Was da aber wichtig ist, ich glaube, ich komme heute immer mit so Negativbeispielen oder Negativfällen.
Ja.
Was da aber auch wichtig ist, wenn du über die Kommunikation redest, ich meine, bevor wir alle drei, wie wir sind, in irgendwelche Unternehmen reinkommen, sollte die Kommunikation innerhalb vom Unternehmen schon so vorbereitet sein, dass die Mitarbeiter wissen, dass wir kommen. Also ich habe mal den Fall gehabt, da habe ich an der Tür gestanden und sage ich, hier, pass auf, ich bin's, ich würde jetzt gerne mal hier einen Blick riskieren. Ich habe einen Termin mit der Geschäftsleitung beziehungsweise mit dem Abteilungsleiter. Ja, davon hat uns der Chef aber jetzt nichts erzählt. Was, ja, also ihr versteht, was ich meine. Also
Ja.
die Kommunikation fängt ganz, ganz früh an. Und die ist das Kernding von allem. Wenn ich die Mitarbeiter nicht abhole und denen am Anfang nicht transparent mache, mit es kommt hier einer rein, der hilft euch. Oder der will mal sich was angucken, ganz wertfrei. Weil gerade bei Carina und bei mir und bei dir mit Sicherheit auch, Andreas, wenn da schon ein, wenn du schon extern und Norm in irgendeine Verbindung reinbringst, dann haben ganz, ganz viele schon das Gefühl, oh, da kommt jetzt irgendeiner, der will mich überprüfen, überwachen, auditieren, in was auch immer irgendwie reingeht. Und da ist, glaube ich, die Kommunikation schon ganz am Anfang wichtig, die Mitarbeiter so abzuholen, dass es einfach gar keinen Grund für einen Widerstand gibt, weil die Freude überwiegt, dass wir erscheinen.
Aber da habe ich jetzt mal eine Frage an euch beide, da wir jetzt über Kommunikation gesprochen haben. Wie findet ihr es? Hat sich die Kommunikation in den letzten 3 Jahren verbessert oder eher verschlechtert? Weil es war ja jetzt sehr aufregende Jahre. Und wie habt ihr es empfunden? Ist die Kommunikation besser geworden? Kommt man eher auf offene Ohren oder hat es sich durch die Digitalisierung verschlechtert?
Ich würde mal anfangen, Michael, weil meine Antwort
Ja,
ist
klar,
ganz
schieß los.
eindeutig. Meine
Ja.
Antwort ist ganz eindeutig in der Beziehung. Also die Kommunikation hat sich eindeutig verschlimmbessert.
Okay.
Also natürlich, also Kommunikation hat sich verändert durch digitale Kanäle. Ist es jetzt auf andere Art und Weise möglich zu kommunizieren? Musste sich ja auch verändern, weil eben nicht unbedingt jeder immer jederzeit im Büro ist und der Chef macht die Tür auf und brüllt was raus und dann weiß das jeder, sondern man muss es irgendwie auf andere Kanäle machen. Aber bei Kommunikation ist etwas, was man planen muss. Kommunikation muss geplant sein. Wenn wir Projekte machen, als Beratungsprojekte, dann ist eines der ersten Dinge ganz zu Beginn des Projekts, dass wir einen Kommunikationsplan erstellen. Da muss dann schon drinstehen, wann wollen die Leute was wissen? Also zu welchem Zeitpunkt sage ich denn jetzt, dass da mal externe Berater kommen? Wann ist da dafür der richtige Zeitpunkt? Weil wenn ich kommuniziere, dann muss die Kommunikation zum Beispiel auch vollständig sein, die muss transparent sein. Also ich muss schon Infos mitliefern. Ich darf jetzt nicht irgendwie sagen, übrigens, irgendwann kommen externe Berater für eure Prozesse. Freut euch schon mal drauf, das war's. Kein Datum, keine Namen, kein Grund, warum, sondern einfach nur mal, da kommt jemand, dann gibt es viel mehr Fragezeichen wie Antworten. Das muss man vermeiden, das muss man planen. Und die Wege haben sich geändert. Man kann es jetzt digital vielleicht auf anderen Wegen, wenn man dann Teams hat, dann hat man da Kanäle, da kann was rein, das ist schön gut. Aber wenn ich es nicht geplant habe und dann eben nicht die richtigen Sachen reinschreibe, hat sich auch nichts verbessert.
Passt, unterschreibe ich. Ich hätte eingeleitet mit den Worten, die Qualität, die Kommunikation ist mehr geworden, aber die Qualität ist schlechter geworden. Es wird mehr kommuniziert, aber mit einer schlechteren Qualität. Es wird viel mehr, also wir sind ja inzwischen schon, ich stellenweise, E-Mail ist ja manchmal schon eine relativ schlaksige Kommunikation, sage ich jetzt einfach mal. Mir in einer E-Mail relativ raff mal ein paar Keywords zusammenfassen, sagt hier, pass auf, das Problem, bam, 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 mach mal. Aber wenn wir inzwischen so weit sind, dass wir über Teams-Chats nur noch Fragmente rüberjagen und mit Dateien und mach mal und hier und da, und hast du nicht gesehen, dann sind wir echt bei der Kommunikation an einem Punkt angekommen, wo ich echt sage, das kann nicht mehr auf Dauer funktionieren. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Jahren im Homeoffice stellenweise erlebt haben. Ja, also nicht bei mir, aber ich habe es halt auch beim Kunden gesehen, dass die auf einmal gesagt haben, ja, pass auf, es funktioniert an irgendeiner Stelle nicht. Sag ich, ja, was habt ihr denn? Ja, pass mal auf, ich habe dem jetzt hier per Teams und per Zoom drei Dateien geschickt, dem kurz dabei geschrieben, er tut sich nicht. Sag ich, ihr überfahrt den einfach mit der Menge an Kommunikation. Es ist aber so nachhaltig oder so unnachhaltig, dass er mehr Fragen hat mit dem, was er tun soll und das viel schlacksiger ist und die Verbindlichkeit einfach weg ist. Und da ist das, was Andreas gesagt hat, super. Du brauchst eine verbindliche Kommunikation, du musst so ein paar Formalitäten einhalten. Ja, du solltest schon mal ein freundliches Hallo und ein Hi und ein Danke und ein Tschüss hinten in die Kommunikation dranhängen, dass du einfach einen vernünftigen Kommunikationskanal hast. Das mag so banal und so lapidar klingen, wie es ist, aber ich merk das bei mir auch, je nachdem, was E-Mails reinkommen. Ja, wo ich halt auch zwischendurch meine, alles cool, bin euer Dienstleister, ich arbeite euch das ab, es ist alles in Ordnung, aber so ein kurzes Hallo und am Ende ein freundliches, hast du gut gemacht und danke und das hilft ungemein und wenn es vernünftig geplant ist, noch mehr, ja.
Dabei muss man vielleicht auch sagen, dass diese Digitalisierungswelle durchaus auch Chancen bietet, weil man jetzt
Ja.
viel mehr Möglichkeiten hat, auch Kommunikation zu machen, auch andere Arten der Kommunikation. Also auch ein Punkt bei Kommunikation ist, sie muss bedarfsgerecht sein. Das heißt, jeder braucht es in einer Menge, in einem Umfang und auch in einer Qualität, die für seine Rolle jetzt wichtig ist. Natürlich, wenn ich jetzt der QM-Manager bin, dann will ich über das Projekt mehr erfahren, wie vielleicht jeder einzelne Mitarbeiter. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine E-Mail-Kommunikation macht, die man alle sendet, ist es echt schwierig, die Bedürfnisse aller durch diese eine E-Mail abzufangen. Es ist heute relativ leicht möglich, zum Beispiel für so ein QM-Projekt oder auch eben für Qualitätsmanagement insgesamt eine kleine Landingpage zu machen. Irgendwie jeder hat irgendwelche Cloud-Dienste, ob das jetzt von Google oder Microsoft, das spielt da keine Rolle. Aber da sind überall Werkzeugköfferchen drin. Da kann man mit einfachen Mitteln und mit wenig Know-how eine Landingpage machen. Da kann ich für alle Gruppen alles anbieten. Und wenn ich dann rauskommuniziere per E-Mail, dann schreibe ich da die wichtigsten Punkte rein. Was du wissen musst, ist das. Und wenn du dich für mehr interessierst und mehr Bedarf hast, guck mal, hier ist die Landingpage. Und auf der findest du auch Kontakte. Dann schreib mich halt noch an, wenn noch was fehlt. Dann kann ich mir so ein bisschen aussuchen als Benutzer. Und dann ist es für mich besser, ne?
Genau, aber da ist der Bogen zum Mitarbeiterwiderstand. Je mehr ich die mit Systemen, also das ist das, was ich merke, je mehr ich die mit Systemen zuballere und sage, pass auf, da hast du einen Teams-Channel, da haben wir einen Planner-Aufgaben, da hast du E-Mail, da läuft ein Wikipedia, da haben wir ein SharePoint laufen. Parallel guckst du mal bei dir im CRM-System drinne und von allen bam, bam, bam suchst du dir mal die Informationen zusammen. Dann habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auf Widerstand zu stoßen, weil die Mitarbeiter dann auch irgendwann mal sagen, ey, was wollt ihr denn von mir? An welcher Stelle soll ich mir denn jetzt noch welche Informationen wie greifen und was soll ich noch alles tun neben meiner eigentlichen Tätigkeit noch nebenher? Und wo werden Informationen überhaupt gestreut? Das heißt, wenn ich so über Mitarbeiterwiderstand denke und denke dran, wie kriege ich den vermieden oder wie kriege ich den geschmeidig hin, dann muss ich betrachten, mit welchen Systemen sind die Mitarbeiter im Projekt vertraut und inwieweit kann ich die Mitarbeiter für ein Projekt, für eine Verbesserung, für einen Change gewinnen, auf eine andere Plattform zu gehen oder mit sonstigen Sachen zu arbeiten. Ich zwinge zum Beispiel, klassisches Beispiel, bei mir, wenn ich in die Beratung reingehe, ich sage immer, lieber Kunde, was hast du für eine Plattform, womit arbeitest du? Und ich sattel mich da auf, damit ich die Aufgaben da reinbringe, wo die Mitarbeiter sich schon heimelig fühlen, was sie kennen. Also ich weiß nicht, wie du das machst, Andreas, aber wenn ich sagen würde, ja, okay, ich will jetzt die Welt verbessern, das Erste, was wir machen, ich habe mir jetzt eine ganz wilde Software oder ein ganz wildes Ding ausüberlegt, ab sofort nur noch dazu. Dann wäre der Mitarbeiter, sehr, ja, dann für alle die uns nur hören, wir grinsen gerade alle drei, da wäre der Mitarbeiterwiderstand vorprogrammiert, oder? Wie seht ihr das?
Ja, ich würde aber gerne noch was dazu sagen, bevor der Andreas redet. Und zwar, du darfst aber auch die Mitarbeiter nicht vergessen, die mit Technik noch gar nicht so viel am Hut haben. Und die gibt es immer noch und die wird es auch noch eine ganze Weile geben. Ich hatte ganz oft Mitarbeiter angetroffen, die schon mit einfachen Systemen Probleme hatten und die dann in einem persönlichen Gespräch das auch zugegeben haben. Und wenn man dann wirklich mit dieser Software kommt und denen sagt, jetzt alles über die, dann sind die schon total überfordert und denken sich so, ey, ich mache das jetzt seit 40 Jahren den Job, jetzt kommt der und will mir jetzt zeigen, wie ich das machen soll. Nö, da habe ich doch gar keinen Bock mehr drauf, weil ich habe jetzt vielleicht nur noch 5 Jahre bis zur Rente oder so und da werde ich da jetzt nicht mehr die Welt ändern. Und das ist auch, denke ich mal, so ein großes Thema. Und wenn du mit einer neuen Software auch kommst, die keiner kennt, dann sind die erstmal so verhalten. Es gibt ja die Leute, die gerne spielen, denen sagst du nur einen Namen und zack, sind die dabei
Ja.
und gucken und sind da sehr affin, aber die meisten haben ja keine Zeit, sich da irgendwo reinzugucken. Und dann sind sie gefrustet, weil sie haben keine Zeit, sich das zu sehen oder kommen nicht damit zurecht. Und dann fehlt vielleicht eine Einarbeitung oder eine Schulung oder ja.
Ja, das
Aber auch die
stimmt. Das ist
Spiel.
auch kein Kommunikationsproblem, ne? Also diese neuen Systeme, klar, kann ich für auch für die Kommunikation wilde neue Dinge machen, die keiner versteht. Ich meine, es wird immer damit geworben, dass es dann leichter wird. Und ich mache selbst auch viele Veränderungsprojekte so im Modern Work-Bereich. Und dann wird dann Microsoft Teams dann irgendwie als die eierlegende Wollmilchsau präsentiert. Und klar kann ich im Training irgendwie jedem erzählen, da hast du da oben noch diesen Filterknopf und kannst da suchen und hier noch einen Bookmarken, keine Ahnung. Und wenn du das dann alles machst, dann ist die Kommunikation doch ganz leicht. Aber so leicht ist es dann gar nicht. Also das ist schon ein Problem, aber es ist eben auch ein Problem für die QM-Systeme als solche. Wenn die Systeme neu sind, jetzt mal unabhängig von der Change-Kommunikation, dann ist es für viele Anwender eine Herausforderung, auch mit gutem Grund, weil es ist also Veränderung kostet ja immer irgendwo Energie, ne? Also wenn es ein neues System ist, ich muss mich mit beschäftigen. Und ich kenne auch die Anwender, also war jetzt nochmal ein aktuelles Beispiel, die dann fragen, also wenn du dann mit denen redest, die sagen ja dann, ja, früher konnte ich da mit dem Rechtsklick, jetzt muss ich hier mit dem Linksklick auf die drei Punkte hinten dran. Ah, das ist so umständlich, ne? Wo man sich natürlich als Mensch, der sich ganz viel mit solchen Dingen beschäftigt, mit solchen Systemen gar nicht vorstellen kann. Aber für jemand, der sowieso schon eine gewisse Taktung hat und sich sehr in sein System eingearbeitet hat, dann ist dieser Energieaufwand für diese Art Veränderung ist dann schon groß, ne? Und da stimme ich dir auch voll zu, Karina. Das bedeutet erstmal, dass da Widerstände entstehen können. Einer meiner beliebtesten Widerstände, wenn es um neue Systeme geht oder auch insbesondere um die ISO, weil ich mich da selbst sehr toll mit identifizieren kann. Ich kenne mich ja dann doch auch selbst ein bisschen und ich weiß, wie ich dann reagiere. Es gibt etwas, das nennen wir den Verlust der Selbstkontrolle. Das ist der offizielle Bericht, also das offizielle Wort dafür. Wenn ich meine Arbeit mache, dann organisiere ich mir das gerne so, wie es für mich am besten ist. Ja, und ich habe meine Sachen, wie ich sie gern mache. Also ich arbeite mit Windows-Rechnern. Wenn mir jetzt jemand einen Mac hinstellt, dann sage ich auch erstmal, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne? Weil das ist ganz anders wie früher. Muss ich mich ja neu, wieso soll der mir jetzt erzählen, was ich für ein System zu verwenden habe? Oder jemand kommt und sagt mir, hey, wir haben da ein ganz tolles neues Projektmanagement ausgedacht für dich. Guck mal, hier ist das Handbuch, lest dir das durch, wird super. Dann sage ich, nee. Ich mache meine Projekte seit 15 Jahren so. Was willst du? So, das ist der Verlust der Selbstkontrolle. Das ist so eine Reaktion. Also man nennt man, das ist ein Erleben einer Veränderung. Man kann Veränderungen auf unterschiedliche Arten und Weisen erleben. Und eines ist der Verlust der Selbstkontrolle. Und das hast du, glaube ich, das merkst du, wenn du zu Leuten kommst und sagst, hey, wir machen das jetzt hier neu. Da kannst du auch sagen, wir machen das hier besser. Wenn die momentan in dem Moment erleben, dass ihnen jemand was wegnimmt, was sie sich selbst aufgebaut haben. Schwierig, ne?
Ja, aber wie kriegen wir, wenn wir über diesen Widerstand, dann gilt es ja in erster Linie die Widerständler klingt so gemein, aber die nicht so begeistert sind von dem, was wir tun, zu identifizieren und abzuholen. Das ist so, glaube ich, das, was wichtig ist, wenn man von so einem Mitarbeiter Widerstand. Und ich merke die an der Stelle, ich kriege das ja mit. Also, das habe ich eben so ganz plakativ gesagt, Tür geht zu, wenn ich in den Raum reinkomme. Das sind die man relativ offensichtlich kriegt, wo man mal persönliche Gespräche mitführt, nochmal fragen, wo der Haken hängt, wo dran es denn liegt. Und gerade bei Software, also das nochmal, nur mein letzter Punkt noch zum Thema Software. Also zumindest ich weiß ja nicht, was vorher abging. Also wenn ich in ein Unternehmen reingehe und sage, hier pass mal auf Software und die Mitarbeiter einen Widerstand haben, dann ist das meistens so, als wenn das Unternehmen in den letzten 3 Jahren schon 4 Systeme ausprobiert hat und die Mitarbeiter halt einfach satt sind. Du weißt ja nicht oder wir wissen im ersten Schritt ja nicht, was die Ausgangssituation und was haben die Mitarbeiter an Leid erlebt, bevor wir da reingehen und wir damit draufgehen. Und die kriegst du einfach, aber die Widerständler, also vielleicht kennt ihr die auch. Ich finde, die Widerständler sind, die ich immer ganz greife, das sind so die dich versuchen, mit Arbeit zu beschäftigen. Diese typischen Dinge der Mitarbeiter, die sagen, naja, das haben wir immer so gemacht und das können wir jetzt nicht machen, weil, und ich brauche, um das zu machen, das, das und das. Und dann versuchen die Mitarbeiter im Prinzip, dich so zu beschäftigen und dich mit mehr Aufgaben wieder wegzuschicken, wie mit denen du zu denen gekommen bist, um dann einfach ihr persönliches Umfeld und ihr persönliches To-Do und ihre persönliche Bubble, wie du das ja eben auch gesagt hast, so zu schützen, dass die einfach keinen dran lassen und mit Abwehrhaltung und mit Abwehraufgaben und Verstreuung von Sachen einfach dich da so wegzuhalten, dass du ganz schwer nur an die drankommst. Oder wie seht ihr das? Kennt ihr diesen Typen Menschen und diesen Typen Mitarbeiter, der versucht echt dich mit Arbeit so zuzuarbeiten, dass du echt so beschäftigt bist? Alles klar, eigentlich wollte ich jetzt was von dir und jetzt habe ich auf einmal 5 Aufgaben von dir bekommen. Ja.
Ich glaube, wir im ISO-Bereich haben da eher so die Kon Kontakt, also ja, den Kontakt dazu, weil ich kenne die Menschen auch und
Okay.
ich erlebe aber auch der erste Widerstand, den ich erlebe, da komme ich dann als Berater und bin vielleicht nicht die erste Beraterin, die im Unternehmen ist und habe Kollegen, die ihren Job vielleicht ganz anders machen, als Michael und ich es machen, also sprich auf die Mitarbeiter eingehen und die sagen dann, es ist alles Mist, kaufen oder kosten viel Geld, gehen raus, haben aber keinen Mehrwert gebracht. Also das ist ja so das ist ja das, was man immer wieder hat, im Bereich der Beratung. Und das ist ja immer diesen negativen Touch, den man manchmal hat, gegen den man erstmal ankämpfen muss. Ich weiß nicht, Andreas, ob das bei euch auch so ist, aber im ISO-Bereich habe ich das schon ganz, ganz, ganz oft. Der erste Widerstand ist, oh Gott, da kommt jetzt einer. Dann mein Pluspunkt ist dann immer, dass ich sage, ich war nicht immer QMlerin und Beraterin, sondern hab auch schon mal gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Damit holst du die dann schon mal so ein bisschen wieder ab und dann bist du nicht so da ganz oben so gefühlt, sondern kommst dann schon mal wieder runter auf die gleiche Ebene. Aber das ist wirklich schwierig. Aber wie ist das bei dir, Andreas, in Unternehmen?
Es ist ähnlich. Es drückt sich ja auf verschiedene Arten und Weisen aus, aber wenn jetzt wir als Berater irgendwo hinkommen, egal in welcher Art Projekt, das bedeutet ja erstmal Arbeit. Na, so, wir kommen nicht und
Das ist.
wir dürfen uns nicht einbilden als Berater, wir kommen irgendwo hin und die Arbeit wird dort direkt weniger, sondern die wird erstmal ein Projekt und das wird erstmal mehr Arbeit
Genau.
bedeuten und dementsprechend reagieren die Leute nicht immer jubelschreiend, weil keiner hat Zeit dafür. Also das kenne ich auch. Natürlich kommst du auch irgendwo hin, wo man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also Projekte, wo es hieß, das haben schon 2 Stück versucht. Und jetzt sitzt du noch hier und ich weiß gar nicht, warum wir das noch versuchen. Das ist dann der Start, wo dann schon quasi abgesprochen wird, dass es überhaupt Sinn macht, mit dir jetzt hier zu arbeiten. Das ist, was ich habe das eben kurz erwähnt. Das ist das persönliche Erleben. Wir alle erleben, ne? Also wir erleben und wir handeln. Der Unterschied zwischen Erleben und Handeln ist einfach, das Handeln kann ich beobachten. Also ich kann schauen, wie macht es denn die Karina, wie macht es der Michael. Das Erleben, das ist für mich extern nicht einsehbar. Also ich kann nicht in jemanden hineinschauen und wahrnehmen, wie sieht der das gerade. Das heißt auch, ich muss mich mehr oder weniger damit abfinden, dass es jede Art von Reaktion geben wird. Ich kann vorher nicht alle Widerständler ausfindig machen, weil wie die das letztendlich erleben würden, das kann dir keiner vorher sagen. Da kannst du schon schätzen und wenn du gute Führungskräfte hast, da kannst du schon sagen, ja hier, der hat das schon zweimal versucht, der hat schlechte Erfahrungen gemacht, mach das bei dem vielleicht besser mal von Anfang an anders. Solche Tipps kann es geben, aber auf einmal kommt auch jemand auf die Ecke, wo jeder dacht, hey, bei dem ist das gar kein Problem und der wehrt sich mit Händen und Füßen. Und das Erleben wird auch maßgeblich davon beeinflusst, was bisher so geschehen ist. Das ist absolut so. Und eben nicht nur mit externen Beratern. Was ich viel häufiger habe, ist zum Beispiel das Erleben gegenüber, was Führungskräfte sagen und wie die Kommunikation ist. Also Kommunikation ist in Unternehmen oft so ein heißes Eisen, weil es nicht gut gemacht wird. Und wenn du dann kommst und du sagst dann so freudenstrahlend, wir haben ein ganz tolles Projekt und du hast das super vorbereitet und hast einen tollen Plan und du merkst, die Leute gucken dich nur skeptisch an, dann weißt du auch, du hast kein Vertrauen mehr. Die erleben gerade etwas und vertrauen dir nicht. Die wissen, da kommt schon wieder einer mit noch einem Projekt und da kannst du so gut gemacht haben in der Einzelvorbereitung, wie du gemöchtet hast, wie du möchtest. Du weißt auch, vielleicht die Führungskräfte, die haben vorher nie richtig kommuniziert oder denen konnte man auch nicht vertrauen. Und dann ist das Vertrauen ist weg. Na? Und wenn du das merkst, dann, ja, also meine lange Rede, kurzer Sinn, wenn du Leute hast und du weißt, es wird Widerstände geben, mal mehr, mal weniger, die werden da sein, die Leute werden es entsprechend erleben. Versuch eben das Erleben so angenehm wie möglich zu machen. Und mach auch und sorg auch dafür, dass es vertrauensbildend ist. Das heißt, wenn es nicht gut läuft, dann sag das auch. Also jetzt nicht drum
Ganz
rumreden,
wichtig.
wenn du irgendwas verschiebt oder sagt, es wird nicht nächste Woche, sondern 2 Wochen später, dann sag lieber, es wird 2 Wochen später, weil wir schaffen es einfach nicht. Und statt dir irgendwas rumzufabulieren und die Leute glauben dir das nicht, dann hast du das Vertrauen, dann ist das kein Po. Also vertrauensbildende Maßnahmen zu machen, ist immer gut. Und gerade bei den Menschen, die darum fürchten, auch ihre Selbstkontrolle zu verlieren, möglichst früh, möglichst viel involvieren. Dass die das Gefühl gewinnen, ich kann hier, also ich weiß, ja, eigentlich möchte ich es nicht, aber ich werde jetzt hier in eine Lage versetzt, man hört mir zu, ich kann hier vielleicht mal was sagen, ich darf hier vielleicht in diesem Workshop mal mitmachen und kann mich da einbringen und da wird auch Wert drauf gelegt. Ich akzeptiere, dass es auch gut gemeint ist, dass es ehrlich gemeint ist. Und dann werden diese Widerstände in der Regel geringer.
Ja, das Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn du das Vertrauen hast, ich habe mal ein Projekt übernommen, da ist mein Projektansprechpartner im Unternehmen der gewesen, der es versucht hat und ist versemmelt worden und ist deswegen von der Geschäftsleitung. Ja, und das ist eigentlich im ersten Augenblick ist es wo der Widerstand eigentlich vorprogrammiert ist. Wenn es heißt, jetzt pass auf, jetzt kommt ein Externer, der macht es jetzt richtig nach dem Motto. Und wenn du aber mit dem vernünftig arbeitest und schaffst dir Vertrauen und redest mit dem, trinkst mal ein Käffchen und wo waren deine Probleme, wo bist du dran und was war's und was war ausschlaggebend und lass uns und hier und du arbeitest dir das Vertrauen rein, dann funktioniert auch das, dann kannst du auch das gut zu Ende bringen und das sehr produktiv und sehr effektiv ans Ende bringen und kannst mit dem Mitarbeiter, wenn du den vernünftig abholst, auch das ist ein dankbarer Mitarbeiter, der hat super zusammen mitgearbeitet, der hat ja die Expertise im Prinzip gehabt, bis auf so zwei, drei Knacks. Und dann funktioniert es richtig gut. Aber du brauchst das Vertrauen vom Team im Projekt, sonst bist du verloren. Und sonst kann es nicht funktionieren. Bin ich voll bei dir, Andreas.
Ja, noch ein, zwei andere Dinge, auf die man immer achten muss, um Vertrauen zu bilden, ist zum Beispiel auch Gerechtigkeit. Auch ein Punkt, über den man in einem Projekt einfach nachdenken muss, zumindest meiner Meinung nach. Hört sich irgendwie einfach an, aber so einfach ist es oft gar nicht. Also zum Beispiel gibt es auch etwas, das nennt man Informationsgerechtigkeit. Das spielt so Richtung Kommunikation auch nochmal. Es sollte jeder die Möglichkeit haben, den gleichen Wissensstand zu haben. Also wenn man dann irgendwie rumläuft und mit jedem einzelnen Gespräch macht, meint man es ja oft auch gut, ne? Aber das dauert auch eine Zeit lang. Und dann haben die Kollegen oben rechts aus dem Finance das 2 Wochen gewusst, bevor die unten links aus der Produktsteuerung das mitbekommen haben. Und dann reden die darüber und dann ist es auch schon wieder schlecht, ne? Das spielt auch mal eine Rolle. Aber nicht nur das, also Gerechtigkeit natürlich in der Informationsverwaltung, aber auch so eine Verteilungsgerechtigkeit, wer was im Change tragen muss. Ist auch nicht fair, wenn man sagt, wir machen das jetzt mit dem einen Team, dann habt ihr keine Arbeit mehr. Dann denkt sich auch das eine Team, ja, hallo Leute. Fair ist das aber nicht. Ne?
Da müssen wir jetzt durch. Macht das mal bitte.
So in der Art kann man, ne? Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, um eben vertrauensbildend irgendwie zu agieren. Man muss immer so ein bisschen darauf achten, ist es für jeden auch gerecht oder wird da jemand ungerecht behandelt in der Kommunikation oder auch einfach in den Tätigkeiten, die es zu tun gibt.
Ja, super.
Ich
Dann würde
merke, wir reden hier schon die ganze Zeit und
ich.
sind auch schon über die Zeit hinweg. Andreas, hast du noch ein paar Worte, die du uns abschließend gerne mitteilen möchtest und unseren Zuhörern.
Ja, ich habe nur gestutzt bei dem ein paar Worte. Also ich vermute, es sind ein paar
Wir haben,
wenige.
pass auf, wir haben immer wir machen ja immer so Blogbeiträge und wir haben immer so eine Top 5. Also immer ganz kurze, prägnante Tipps, die man geben kann oder die man geben sollte, womit der Zuhörer auch noch was zu sehen, noch was anfangen kann und die in die praktische Umsetzung bringen kann. Also was wären so deine Top 5 zu diesem Thema?
Ja, also das Erste, was man beachten sollte, ist dran denken, das Projekt fängt an, bevor man die Veränderung beginnt. Also nicht kommt der Berater und dann denke ich, ah, hätte ich mal Bescheid sagen müssen, sondern vorher planen. Dann vielleicht das Erleben betrachten. Leute verlieren die Selbstkontrolle. Das ist so ein Zweipunkt, das erlebt man immer wieder, die haben da keine Lust drauf. Leute sind nicht ins Projekt geonboardet, ist der Punkt 3. Also Menschen müssen sich Zeit nehmen für uns als Berater. Und wenn auch zum Beispiel zu spät Bescheid gesagt wird oder da gibt es noch ein anderes Projekt nebenbei und die haben keine Zeit, sich auf uns einzulassen, werden die auch Widerstand leisten. Wenn sie sagen, nee, für dich habe ich jetzt keine Zeit, das wurde mir auch viel zu spät gesagt, such dir jemand anders zum Reden. So, das ist natürlich für so eine Veränderung, ist das auch mehr oder weniger Gift, hier das so zu machen. Der dritte Punkt ist, und vielleicht jetzt speziell auch für den Bereich ISO, Veränderungen, auch ständige Veränderungen soll geführt werden. Wir brauchen Menschen, die die Veränderung führen. Also sucht euch Menschen, die in der Lage sind, die Veränderung bei den einzelnen Mitarbeitenden auch umzusetzen. Das bedeutet, die müssen verfügbar sein an den einzelnen Stellen, wo die Leute sitzen und die müssen auch die Fähigkeit haben. Das darf gerne Führungskraft sein, aber die muss es dann auch tun, die muss dann sich auch die Zeit nehmen, muss darüber reden, muss Informationen streuen. Das nennt man auch Multiplikatorenkonzept. War jetzt fast ein kurzer Top 4 Punkt, ne? Fast ein kurzer. Und vielleicht als letzten Punkt, als Top 5 Punkt, Maßnahmen zur Verankerung des Neuen mit einfließen lassen. Selbst wenn man jetzt das QM-System ist ausgerollt, installiert, die ersten Dinge werden da reingemacht, die Rollen wissen auch, was sie zu tun haben. Ihr solltet immer darauf achten in euren Projekten, dass auch danach noch daran gearbeitet wird, dass es nachträglich immer noch die Leute verstehen, was damit zu tun ist. Also das heißt, Veränderung verankern, indem man auch nach Installation und Projektabschluss dafür arbeitet, es jedem weiterhin zu erklären.
Ja, super Punkte. Perfekt. Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Gerne,
Ja.
vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich glaube, wir werden dich nochmal sehen. Wir haben ganz, ganz viele Themen gerade angeschnitten, die wir nicht vertieft haben, sondern wirklich nur geschnitten haben. Und ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden, aber im Zuge der Zeit werden wir das mal auf andere Events nochmal überlegen. Sage ganz, ganz vielen Dank an dich, Andreas, dass du da warst. Vielen lieben Dank, Karina, dass du wieder dabei warst, dass wir wieder einen tollen QM-Talk haben konnten. Und für alle Zuhörer, für alle Zuseher, vielen lieben Dank für die Zeit, die wir klauen durften. Wann immer Fragen sind, kurze E-Mail, wir antworten. Da steht keine KI dahinter, sondern Karina und ich. Und wir hören und sehen uns zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.